Ja, hallo und herzlich willkommen zu New Care New Leadership, dem Podcast von Altenheim für Führungskräfte aus der stationären Altenhilfe. Es ist heute eine Sonderfolge ohne Stefan Graue, meinem Podcast-Co-Host, aber dafür mit Marc Bennerscheid. Hallo Marc, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Olga, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr. Magst du dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen, lieber Marc? Weil ich weiß immer nicht so, wie ich das in Worte fassen kann, was du alles machst. Deswegen überlasse ich dir das einfach mal selber.
Ja, super. Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Marc, ich bin Krankenpfleger. Damit fängt es schon mal an. Also ich komme aus der Pflege. Ich habe ganz lange in der Führungsrolle gearbeitet, habe mich irgendwann selbstständig gemacht, war 14 Jahre lang auch Unternehmer in der Pflege mit einem ziemlich großen Laden. Viele Führungskräfte gehabt, die ich geführt habe. Und habe dann sozusagen irgendwann den Schritt aus diesem Unternehmen herausgemacht und bin dann ins Coaching gegangen. Und ich coache quasi heute mehr oder weniger zu 90% Einrichtungen im Gesundheitswesen, von Rettungsdienst über Krankenhäuser, über stationäre und ambulante Träger. Also das ist so mein Schwerpunkt geworden und da fühle ich mich sehr zu Hause. Das ist ganz schön. Und was coache ich eigentlich oder was tue ich eigentlich? Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Führungskräften und mein Schwerpunkt ist das ganze Themenfeld Stress, Krisen, Konflikte. Und davon gibt es natürlich eine ganze Menge im Gesundheitswesen. Und ja, da habe ich so verschiedene Ausbildungen gemacht. Vielleicht kommen wir da später noch zu, warum ich genau das mache. Aber ich sag mal, meine Überschrift ist, wie können wir emotional stark führen?
Da habe ich jetzt immer direkt eine Frage. Und zwar, du hattest, glaube ich, einen sehr großen Pflegedienst. Ist das richtig? Den du,
Ja, genau.
da warst du Inhaber und Geschäftsführer. Wie viele Mitarbeitende hattest du zu dem Zeitpunkt?
Also am Ende, als ich dann sozusagen mein Unternehmen verkauft habe, das hatte eher einen persönlichen Grund, den ich irgendwann auch mal gerne erzählen kann, hatte ich 900 Mitarbeiter auf 9 Standorte in Deutschland verteilt. Also es war ziemlich groß. Klar, da waren auch geringfügig Beschäftigte dabei. Am Ende waren aber trotzdem 900 Menschen im System und jeder, der führt, weiß, was das eigentlich bedeutet. Ich hatte aber, und das ist mir das Allerwichtigste, ein ganz fantastisches Verwaltungs- und vor allen Dingen auch ein tolles Führungsteam, mit tollen Stabsstellen. Also wir waren am Ende so um die 40 in der Führungs- und Stabstellenebene mit der Verwaltung auch. Und das war super. Und das war immer mein Schwerpunkt, also sehr nah an den Leuten zu sein, zuzuhören. Und ich war immer derjenige, der eigentlich viel rumgefahren ist, in den einzelnen Standorten war und zugehört hat. Weil da findet sozusagen die Emotion statt. Da findet das statt, was wichtig ist, um meiner Meinung nach Unternehmen gut nach vorne führen zu können. Und da sind eigentlich auch die ganzen Ideen entstanden. Ich habe immer meinen Mitarbeitern gesagt, das kommt ja nicht von mir. Also ich bin ja nicht derjenige, der alle Ideen hat, sondern ich höre zu und versuche zu kanalisieren und vor allen Dingen mit dem Kopf und dem Herz und dem Bauch zuzuhören. Also ich sag mal so eine Schneise zu bauen und das nicht nur so zu kategorisieren und ja. Und das, ja, das war ziemlich viel. Und aber vielleicht also es gab ein persönliches Erlebnis und das hat bei mir einen kleinen Schock ausgelöst in meinem Leben. Und dann kam die Frage, bin ich eigentlich noch glücklich? Weil es immer so komisch ist, wenn man dann hier sitzt und sagt, ich habe mein Unternehmen verkauft. War auch am Ende ein guter Schritt für mich. Trotzdem war aber der Moment für mich irgendwann klar, wo bin ich eigentlich? Ich habe wahnsinnig viel für meine Leute getan und fürs Unternehmen. Habe aber selber gemerkt, dass ich gar nicht mehr so glücklich in meiner Rolle war. Deswegen war der Schritt gut.
Ja, das heißt, du hast im Prinzip dann, was du schon intuitiv eigentlich gemacht hast als Führungskraft, hast du dann im Prinzip, hast du dich dann sozusagen weitergebildet selbst, um wahrscheinlich noch besser andere Menschen zu coachen, quasi in dieser emotionalen Führung.
Ja, genau. Also eigentlich war das, so wie du sagst, so intuitiv. Ich habe 2004 meinen Pflegedienst gegründet. Das war relativ schnell ein Intensivpflegedienst, obwohl ich das gar nicht wollte. Das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte so einen kleinen, schönen, feinen Pflegedienst in Köln im Viertel mit Fahrrad nachhaltig und so. Ne? Also eher sowas. Und dann wurde es plötzlich ein Intensivdienst. Und ich habe 2005 gemerkt, weil das wirklich sehr schnell gewachsen ist, ey, die Konflikte, die hier auftauchen, ich kann die gar nicht mehr managen, so wie früher. Wieso gelingt mir das nicht mehr? Als ich vorher 30 Mitarbeiter hatte, ne, und war angestellter Geschäftsleiter, da ging das doch. Warum geht das auf einmal nicht mehr? Und dann habe ich so überlegt, ich bin wahnsinnig harmoniebedürftig, auch immer noch, aber da war ich es halt natürlich auch und vielleicht noch einen Tacken stärker und habe überlegt, wie soll ich mit Krisen umgehen? Und dann habe ich ein bisschen durchs Internet geguckt und dann habe ich eine Ausbildung zum Mediator gesehen, also Streitschlichter, Konfliktmanager, kennt man ja, ne? Nachbarschaft, Streit, Ehestreit, alles das, was es so gibt, aber eben auch in Organisationen. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht, die dauert so ersten Jahr 3 Monate bin ich immer nach Berlin gefahren, so ungefähr alle 6 Wochen für eine Woche nur Ausbildungsblock. Das war eigentlich der Startschuss in meine ganzen Weiterbildungen, die ich dann alle gemacht habe. Also, aber das würde ich sagen, Olga, ist der wichtigste Teil meiner heutigen Arbeit, ist immer noch die Mediation. Wenn ich heute gefragt werde, es gibt oft Leute, die sagen, oh, ich möchte auch was in Richtung Coaching machen und auch vielleicht in der Organisation hast du eine Idee, dann sag ich eigentlich immer, wenn nicht dein Ziel ist, dass du als Mediator arbeiten willst, weil das wird nicht so gebucht, das sehen Leute oft nicht so. Aber wenn du die Grundlage bilden willst, dann würde ich immer sagen, beschäftige dich unbedingt mit Mediation. Denn da bist du richtig am Konfliktgeschehen dran. Und Konflikte sind eben nicht nur die äußeren Konflikte, die wir vielleicht managen oder mediieren wollen, sondern vor allen Dingen auch die inneren Konflikte.
Wollte ich gerade sagen, ne? Wir haben, also wenn ich kurz, weil wenn man sich ein bisschen reflektiert, das tut man ja eigentlich, je älter man wird. Und ich finde, das ist auch irgendwie das Schönste am Älterwerden, dass man sich dann auf einmal ganz anders reflektieren kann. Und dann merkt man ja auch, eigentlich besteht immer irgendwie alles aus inneren Konflikten, aus Annahmen, die man auch über andere hat. Und das irgendwie, also sich da zu reflektieren und da irgendwie einen anderen Weg zu finden, das finde ich persönlich total bereichernd. Und deswegen, ja, kleiner Fortbildungstipp hier an der Stelle mit der Mediatorenausbildung. Ich habe die selber nicht gemacht, aber hört sich für mich sehr, sehr gut und sehr, sehr bereichernd an. Und ich kann mir ja auch vorstellen, wenn du 900 Mitarbeitende hattest, man kann die ja wahrscheinlich auch dann alle gar nicht mehr persönlich kennen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige, die hier zuhören, vielleicht selbst so viele Mitarbeitende haben oder mehr. Und das ist dann natürlich so ein Ding, ne? Du kennst dann zwangsläufig vielleicht auch nicht mehr alle, verlässt dich dann eben auf die Führungsebene eins drunter, also aufs mittlere, sogenannte mittlere Management, ne? Aber klar, das sind dann nochmal ganz andere Herausforderungen, als wenn du irgendwie 30 Mitarbeitende selbst hast als Geschäftsführer dann.
Ja, das ist genau so, wie du sagst. Und ich finde immer so die, also ich sage das vielen Klienten, die ich coache, ich bin ja auf, sagen wir mal, allen Ebenen unterwegs, also von der Team- oder Wohnbereichsleitung bis hin zu Vorständen. Also coache irgendwie immer alle und am liebsten auch alle zusammen, weil das ist eigentlich der wirkliche Effekt. Wenn wir Richtung Lösung wollen, brauchen wir eigentlich alle Beteiligten im System. Aber ich sage immer, Mitarbeiter zu führen ist schon echt eine große Herausforderung. Ich finde, führen ist wirklich nicht einfach und es wird oft unterschätzt und wir springen oft in Führung rein, ohne uns darüber klar zu sein, was das eigentlich bedeutet und was es mit uns macht und was es mit den anderen macht. Aber Führungskräfte zu coachen oder zu führen, entschuldige, also eigentlich ist es nämlich coachen, ist noch viel komplexer. Es ist nochmal eine Stufe mehr, weil du musst ja jetzt eigentlich eine Führungskraft führen, die wiederum andere führen soll. Und das macht es wirklich nicht einfach. Und wenn du dann nicht klar bist mit dir selber, mit deinen eigenen Emotionen, mit deinen eigenen Führungsgrundsätzen, Ideen und Handlungsweisen, dann wird es schwierig, eine Führungskraft zu führen. Das, was du eben nämlich noch gesagt hast, ist ja, das ist auch eine Form des Älterwerdens, dass wir uns mehr reflektieren. Im besten Fall, würde ich sagen. Weil das ehrlich gesagt nicht die Normalität ist. Denn das, was wir oft tun, ist, Dinge zuzudecken, die uns unangenehm sind. Und zwar relativ früh. Da fangen wir wirklich als Kind schon mit an. Ich nenne das immer das Strukturpflaster. Und so machen wir das auch in der Organisation oft. Es kommt ein Problem auf und wir denken, oh, da machen wir einen neuen Ablauf, da machen wir eine neue Checkliste, da versetzen wir Leute, dann wird es schon alles gut. Wir packen nur die Struktur an. Das ist die schlechteste Lösung, wenn wir nur diese gehen. Die kann mal gut gehen, aber ich vergleiche das immer, und das passt halt super im medizinischen Kontext, wenn du dir eine Wunde zufügst und das reißt halt hier auf. Und diese Wunde wäre die Emotion, da ist eine Verletzung gesetzt worden, weil es immer um Verletzungen ehrlicherweise geht, also Emotionen. Und wir aber sagen, oh, das habe ich mir aufgerissen, ich nehme Pflaster und klebe es nur drüber. Du guckst dir aber nicht diese Wunde an. Du bist nicht vorher in der klassischen Wundbetrachtung, sondern du denkst, wenn ich das drüber klebe, also irgendein Ablauf verändere, wird schon gut werden. Das kann auch mal gut werden, dass es einfach drunter verheilt. Aber die Chance ist leider auch groß, dass es nicht gesund verheilt und du darunter immer ein bisschen einen entzündeten Herd hast, der sich vielleicht so arg entzündet oder so durchsuppt in unserer Sprache, dass du immer mehr Pflaster drüber kleben musst, um es nicht zu sehen. Und das nennen wir halt eine Form der Emotionsregulation, die nicht gesund ist. Und die fängt aber bei uns an. Wir denken immer, die anderen müssen das regeln. Das stimmt aber leider nicht. Und das habe ich in der Mediation ehrlicherweise gelernt. Ich finde Konflikte immer noch total unangenehm, weil ich ja immer noch harmoniebedürftig bin. Aber ich kann auf eine Metaebene gehen und kann viel besser verstehen, was meine eigenen Emotionen jetzt sind, warum mich der Konflikt vielleicht nervös macht und kann mich regulieren. Und das ist eigentlich die Arbeit, die ich sagen würde, die Hauptarbeit von Führungskräften sein sollte, sich selbst seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein und zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich so führe, wie ich führe.
Findest du denn, dass das ja zugenommen hat, dass Führungskräfte sich so reflektieren? Ich meine, ich habe schon sehr unterschiedliche Führungskräfte erlebt und ich habe auch von Erzählungen gehört, dass es einfach auch zum Beispiel irgendwie Mitte der 90er, da war ich ja noch in der Schule, aber von anderen, die da schon gearbeitet haben, dass da ein ganz anderer Wind geweht hat, war ja. Also als jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja auch einen Arbeitnehmerinnenmarkt und damals war es andersrum. Und also es wird ja auch schon mehr darüber gesprochen, ne, dass Führungskräfte sich irgendwie ja an sich selbst auch arbeiten sollten. Und dennoch hört man auch häufig noch von Menschen, die Unternehmen verlassen, eigentlich wegen der Führungskräfte. Genau. Findest du, da hat irgendwie so ein Wandel stattgefunden oder ist es immer noch so, dass häufig Menschen in Führung kommen, einfach weil sie eine gewisse Kompetenz haben, aber eigentlich nicht eine Führungskompetenz, sondern eine Fachkompetenz und die kommen dann in Führung und sind dann so ein bisschen verloren und machen dann auch viel kaputt. Wie erlebst du das bei dir im Coaching?
Ja, also zum einen ist es so, der Bedarf an Mitarbeitern ist groß und der Bedarf an Führungskräften ist auch groß. Und Olga, du weißt es, ne? Ganz oft werden Menschen gefragt, willst du nicht, kannst du nicht, weil wir sie fachlich schätzen und weil sie vielleicht wirklich einen guten Job machen. Und das ist natürlich der große Fehler, der oft gemacht wird, dass man eben nur auf die Ebene schaut, die haben eine hohe Fachkompetenz, dann werden die das Team schon führen können. Es muss aber ja gar nicht so sein, weil Führung hat erstmal, ist zwar auch eine Fachkompetenz, die ich irgendwann bekomme. Es macht auch Sinn, sich mit Führungstheorien und Ideen auseinanderzusetzen. Also klassische Sachen zu lernen, wie kann man mit bestimmten Sachen umgehen als Führungskraft. Das löst aber nicht das Problem, dass wir plötzlich in eine Rolle kommen, ähnlich wie es ist, wenn wir Mutter oder Vater werden, die wir einfach vorher nie gewohnt waren, die unser Leben komplett verändert und in der neue Dinge von uns verlangt werden und wir nicht so weitermachen können wie vorher. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, ich greife auf das zurück, was ich vorher schon konnte. Auf einmal sind wir konfrontiert mit Menschen, die uns ja etwas abverlangen. Ich sag das immer so, ein Mitarbeiter hat ein Recht, geführt zu werden, sonst könnte er Führungskraft werden. Und eine Führungskraft hat die Pflicht zu führen. Aber Führung bedeutet nicht, Menschen autoritär von oben nach unten in irgendwas einzuteilen und mundtot zu machen und zu glauben, dass man sagt, so machen wir es jetzt und alle folgen. Denn die Welt dreht sich, ja, und so wie du sagst, wir werden alle selbstreflektierter, wir arbeiten alle an uns, auch Nicht-Führungskräfte, und wir haben alle viel mehr den Wunsch danach gesehen zu werden, also noch mehr, als wir es eh schon hatten.
Also erlebst du das so? Entschuldigung, dass ich mal nachfrage. Also
ja.
Das ist wirklich, dass alle sich mehr selbst reflektieren und mehr eigentlich an sich arbeiten wollen?
Also wir haben alle, also ob das immer eine Selbstreflexion ist, ist die Frage, aber wir spüren alle viel stärker die Bedürfnisse in uns und formulieren sie etwas klarer. Und ich sag mal, die Hemmschwelle, es zu formulieren, wird auch deutlicher. Und das erleben wir ja. Der Umgangston wird zum Teil rauer, weil wir uns je nachdem, wenn wir in einem Arbeitnehmerinnenmarkt sind, auch mehr trauen, was auch gar nicht so verkehrt ist, das zu tun. Aber mein Job als Führungskraft ist es eben nicht nur zu sagen, alle laufen nach Richtung A und das ist die Vorgabe und es gibt kein Rechts und Links, sondern vielmehr ist es die Aufgabe, darauf zu achten, dass die Menschen, die ich führe, in guter Beziehung zueinander stehen. Denn wir können dann besser handeln, das wirst du auch kennen, und wir fühlen uns dann besser, wenn wir in der Beziehung, in der Bindung klar sind, wenn wir uns wohlfühlen. Wenn wir ständig Unruhe in uns verspüren, wenn wir aufgeregt, unsicher sind, werden wir nicht die Höchstleistung, ich nenne es jetzt extra mal so, ja, erbringen können, weil wir die ganze Zeit nur mit dem Konflikt, dem Inneren und vielleicht dem Äußeren beschäftigt sind.
Dabei gibt es ja Führungskräfte, die danach handeln, ja, dann ich lobe nicht, ich mecker eher, weil das motiviert ja dann die Mitarbeitenden und ich kann nur für mich sagen, so funktioniere ich überhaupt nicht, habe ich auch noch nie. Und ich frage mich, ob es überhaupt einen Menschen gibt, der so gut funktionieren kann auf Dauer. Aber das ist ja von von einigen Führungskräften so der Grundsatz, so lieber so ein bisschen sticheln, meckern. Ja, und dann gibt's andere Führungskräfte, die sehr wertschätzend sind, gutes Feedback geben, wissen, dass sie die Mitarbeitenden nicht kontrollieren sollten, sondern Feedback geben sollten an den richtigen Stellen und denen das auch irgendwie super gelingt. Ich würde mal sagen, das hängt dann auch wirklich stark von der eigenen Persönlichkeit ab. Also erstmal, wer ist man schon mal von der Persönlichkeit her und wie weit ist man dann auch bereit, irgendwie an sich weiterzuarbeiten? Das ist ja, du hattest eben die Elternschaft erwähnt und es ist ja auch wirklich so, ein Kind wirft einen komplett irgendwie auf einen selbst zurück und entweder man nimmt diese Herausforderung an sich selbst zu arbeiten, oder eben auch nicht. Und so ist es wahrscheinlich dann bei den Führungskräften auch.
Ganz genau so ist es. Und es ist schön, dass du das eben gesagt hast. Ich habe dir, glaube ich, deine Frage noch nicht beantwortet, wie es in den 90ern war. Aber ich glaube, es trifft eigentlich das, was du eben gesagt hast. Also wir können nicht mehr nur einen rauen Ton und alle gehen nach vorne durchziehen. Und es gibt eine Führungstheorie. Ich teile dich in grün und blau und rot und so weiter ein. Das bringt nämlich am Ende, ehrlich gesagt, auch nur was, wenn du verstehst, wie du mit blau und grün und rot umgehen sollst. Weil das ist ja sozusagen eigentlich die wirkliche Übersetzung, weil grün wirkt ja auf mich oder blau oder rot. Und da steckt eigentlich der Schlüssel. Und so ist es eben auch als Elternteil. Wir bringen halt unsere Persönlichkeit mit. Wir sind ja wer. Und wir haben uns ja entwickelt aus, sagen wir mal, dem, was wir an Rückmeldung vor allem bekommen haben. Ja, früh, sehr früh bekommen haben. Und wie sich dadurch unser Selbstbild entwickelt. Und ich zeige das auch mal so als eine Zeichnung. Wenn Selbstbild und Rückmeldung positiv verlaufen, also wir gute, positive Rückmeldungen bekommen, wird unser Selbstwertgefühl, ist nämlich das, was in der Mitte dann meistens steht, wenn zwei Kreise sich überlappen, wird das Selbstwertgefühl eher gestärkt und groß. Bekommen wir eher negative Rückmeldungen, wird sich unser Selbstbild auch genauso entwickeln. Wir werden andere Glaubenssätze entwickeln. Und die wirken in allen Beziehungen unseres Lebens, weil es am Ende erstmal scheißegal ist, ob du Mutter, Vater, Führungskraft, Bruder, Schwester, was auch immer bist. Wir sind ja wir. Auch diese Unterscheidung, die ich oft höre, beruflich bin ich so, privat bin ich so, kann ich immer nur sagen, du verhältst dich vielleicht in der Rolle anders oder du reißt dich vielleicht zusammen, aber als Persönlichkeit bleibst du ja du.
Vor allem wirkt das auch immer sehr unauthentisch. Also ich finde wirklich nicht so schön, wenn ich Personen, die ich treffe, egal in welchem Kontext, nicht greifen kann. Ja, also ich verstehe, dass man, wenn man beruflich irgendwo ist, dass man vielleicht nicht genau so zu 100% sich, also das sagt, was man jetzt vielleicht privat sagen würde. Aber wenn das Verhalten unauthentisch wirkt, weil man irgendwie einen Teil von sich sehr stark zurückhält, also das sind dann immer Menschen, wo ich sage, kann ich nicht greifen, weiß ich nicht, wer das ist, kann ich nicht greifen, gibt mir kein so gutes Gefühl.
Sehr schön. Und das ist genau der Punkt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, deine Führungskraft ist nicht greifbar, ist nicht authentisch. Und das wäre ja immer der wichtigste Teil. Also sei wirklich authentisch und sei du. Und versteck dich nicht, verstell dich nicht. Also versuche nicht am Verhalten rumzudoktern, sondern versuche zu verstehen, warum du dich so verhältst. Also deine Emotionen darunter liegen und dein Bedürfnis zu verstehen. Das ist eigentlich auch meine Arbeit. Und das ist ganz spannend. Ich arbeite ja, oder ich sage mal so, das ist am Ende auch immer egal, wo du in der Führungskette stehst, ob ich mit einer Teamleitung, nenne ich es mal, arbeite oder mit einem Vorstand. Am Ende sind wir in unseren Emotionen individuell und in unseren Bedürfnissen auch individuell. Wir versuchen es nur auf unterschiedlichen Wegen im Verhalten zu zeigen. Also beispielsweise das Thema, was du eben genannt hast, also wenn ich versuche, sehr rigide und sehr streng und autoritär zu führen, dann sagt das natürlich vielleicht viel mehr über mein Bedürfnis nach der Angst sozusagen, dass etwas schiefgehen kann. Ich muss die Kontrolle halten. Was ist, wenn ein Mitarbeiter zu laut wird? Ne? Wenn der droht, vielleicht zu gehen? Wenn der vielleicht sein Bedürfnis zu laut formuliert, fliegt mir dann die Bude um die Ohren. Ne? Gleichzeitig höre ich vielleicht von meinem Geschäftsführer oder meinen Vorständen den Druck, es muss aber besetzt sein, es muss laufen und so weiter. Gleichzeitig sagt aber sozusagen der Geschäftsführer und der Vorstand möglicherweise, ich kann nicht verstehen, warum die es operativ nicht auf die Kette kriegen und die Mitarbeiter signalisieren uns eigentlich, alles ist gut, beziehungsweise die Führungskraft signalisiert uns das, aber irgendwas stimmt ja nicht, die Fluktuation geht hoch, der Krankenstand geht hoch und so weiter. Und da muss man halt einfach hingucken und da sind die Probleme eigentlich gleich. Wir müssen es lernen, und die zwei emotionalen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und das eine ist eben, dass der Wunsch, der absolute Wunsch nach Zugehörigkeit, den jeder Mensch hat, und gleichzeitig das Autonomiebedürfnis. Das ist der spannende Teil. Also wie schaffe ich es dir, das Gefühl zu geben, dass du absolut dazugehörst und ein Teil des Teams und unserer Gemeinschaft bist und dich innerhalb dieser Gemeinschaft frei entwickeln kannst und autonom bist. Das ist wirklich schwer. Das ist Führungsarbeit. Und das kann man eigentlich nur schaffen, wenn man sich selber zugehörig fühlt und weiß, wie man selber Autonomie lebt, wie man mit Kontrolle oder Loslassen umgeht, wie man selber Sicherheit oder Unsicherheit erlebt, wie man selber Wertschätzung oder ne, und so weiter. Also es geht eigentlich um die Grundbedürfnisse.
Wie erkenne ich denn, Entschuldigung, als Führungskraft, also ich sage mal, ich bin Geschäftsführerin und ich möchte Potenzial erkennen, um neue Einrichtungsleitungen zum Beispiel zu besetzen, zu fördern. Ne? Ich meine, man muss ja auch sich langsam, glaube ich, rantasten, weil manche Menschen sehen sich vielleicht in der Rolle gar nicht, aber ich sehe das. Und aber woran erkenne ich denn jemanden, der wirklich Potenzial zum Führen hat?
Ja, das hast du eigentlich, glaube ich, eben schon beantwortet. Ich brauche ja jemanden, der wirklich authentisch ist. Und das wäre für mich immer der wichtigste Teil, auch in solchen Auswahlgesprächen. Ne? Also man muss jetzt nicht die Leute auf den Grill setzen, aber im Grunde genommen schon. Ich finde schon, dass es wichtig ist, sie in Stresssituationen auch wirklich zu überprüfen. Und das meine ich gar nicht in so einem klassischen Assessment, sondern eher zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig? Also ich gehe in einen Dialog mit dir und sage, ich als Führungskraft habe den Anspruch, dass wir Zufriedenheit leben. Aber wie leben wir denn eigentlich Zufriedenheit? Wie gehen wir denn damit um, wenn Mitarbeitende Stress haben? Wie gehen wir mit Konflikten um? Und da würde ich immer einen Dialog zu führen. Und dann wird sich relativ schnell zeigen, ist das jemand, der immer eher alles nach außen kippt, ja, also die Schuld eher bei anderen sucht und eher für Regeln sorgen will und Ordnung. Und da muss man halt auch mal durchgreifen, der schnell vielleicht mit Abmahnung auch denken würde, wenn es hoch eskaliert. Wo ich immer sagen würde, ist das allerletzte Mittel. Ich habe in meinem Unternehmen auch abgemahnt, aber das war wahnsinnig selten. Ich habe auch arbeitsrechtliche Prozesse gehabt, super selten. Nachdem ich verstanden habe, dass der emotionale Teil vorher wichtiger ist. Und das wäre wichtig, dass wir daran auch Führungskräfte erkennen können, wie sich das im Dialog anfühlt. Also so wie du es eben gesagt hast, weil man merkt, ob die Leute sich irgendwas zurechtbauen, weil sie glauben, das wäre jetzt eine gute Antwort, oder ob sich das authentisch anfühlt und jemand auch sagen kann, ja, dann wäre es für mich erstmal wichtig zu verstehen, was das in mir auch auslöst und Stress auslöst und das zu überprüfen, ja, Selbstreflexion und zu merken, okay, es hat jetzt nichts mit mir zu tun, was ist meine Rollenklarheit und wie kann ich sozusagen das Thema aufnehmen und kann es moderieren, zum Beispiel einen Streit zwischen zwei Mitarbeitenden. Weil das ist ja das, worum es immer geht. Sag dir mal ein klassisches Beispiel. Ich habe es mit zwei Grundgefühlen oft zu tun, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Also umso operativer, umso stärker ist das Grundgefühl, nämlich Wut und Angst. Das sind die zwei häufigsten Gefühle. Wut deshalb, weil Wut für Gerechtigkeit steht, für Wertschätzung, für gleich, also Gerechtigkeit als großen Überbegriff, wertschätzend. Und da sind viele Mitarbeiter, die dir eigentlich in ihrem Verhalten auch viel Wut entgegenbringen, indem sie sich verweigern, Krüppchen bilden, vielleicht Dienst nach Vorschrift machen, der Umgangston sehr raus, die vielleicht schon lange da sind, wirklich aber möglicherweise total gut sind. Und du plötzlich als Führungskraft merkst, das macht in mir auch eine Wut, weil es genauso wenig wertschätzend ist wie das, was der Mitarbeiter vermutlich erlebt. Denn an irgendeinem Punkt wird der oder die sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann abgehängt gefühlt haben. Und da muss man hingucken, auch wenn man neu als Führungskraft dazu kommt.
Aber was mache ich denn dann da, wenn ich sowas feststelle?
Ja.
Suche ich dann das persönliche Gespräch und sage, ich glaube, du fühlst dich nicht wertgeschätzt? Oder würdest du da tatsächlich so mit der Tür dann ins Haus fallen und sagen, kann es das sein, dass du dich nicht wertgeschätzt fühlst?
Hast du total schön formuliert. Genau.
Ich bin dafür, dass du dich nicht wertgeschätzt fühlst. An einem Punkt.
Ja. Also es ist ein bisschen kompliziert, also nicht kompliziert, aber wir steigen natürlich nicht sofort wir gehen nicht voll durch die Tür, sondern wir machen es ein bisschen sachter. Wir fangen mit uns an, mit der Selbstreflexion und merken, okay, in mir ist Wut. Wie zeigt sich die Wut? Und ich merke, ich habe die Wut, weil ich sein Verhalten ungerecht finde. Okay, habe ich verstanden. Und ich gehe nochmal in das Verhalten des Mitarbeiters. Was macht der eigentlich genau? Was ist vielleicht die Emotion? Ja, ist vielleicht auch bei ihm Wut, genervt sein, aggressiv? Könnte ich mir sogar gut vorstellen. Das hat der vielleicht sogar schon mal gesagt. Das sagen die nicht meistens. Wenn wir dann im Reflexionsprozess sind, sagen viele Führungskräfte, stimmt, der hat auch manchmal gesagt, ja, Wertschätzung fängt auch an, wie eine Führungskraft sich verhält und so. Also das hören die schon. Und dann gehe ich tatsächlich mit solchen Menschen ins Gespräch als Führungskraft und sage, mir ist es wichtig, mit dir zu sprechen, weil ich merke, dass ich wütend werde. Ich fange mit mir an. Ich sende eine Ich-Botschaft. Bin deshalb wütend, weil ich das Gefühl habe, dass wir schon öfter versucht habe, mit dir etwas zu besprechen im Verhalten, aber es eigentlich keine Veränderung gibt. Und die Wut bei mir hat was damit zu tun, dass ich das Verhalten ungerecht finde. Und ich frage mich, ob es dir nicht genauso geht, weil ich habe den Eindruck, du bist auch wütend. Ist es so? Genauso. Ich gehe voll mit der Emotion rein. Denn jetzt entsteht etwas, was uns Menschen viel besser tut, anstatt über, du sollst bitte dich morgens, ich habe dir gesagt, du musst morgens um 6 Uhr da sein, nicht um 6.03 Uhr. Dann kommt aber trotzdem um 6.03 Uhr, weil das dein Ausdruck ist, zu zeigen, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Nimm mich bitte endlich ernst, geh in die Wertschätzung. Und jetzt passiert Folgendes. In der Regel werden die Leute sehr ehrlich und sagen, ja, ist auch so, ich fühle mich auch nicht gut. Da werden die vielleicht noch ein bisschen motzig noch und so, ne? Aber erstmal ist das ein gutes Zeichen. Sie machen auf und sie fangen an zu reden. Und jetzt kann ein Dialog entstehen. Und dann kann ich immer noch gucken, aber ich habe dich nicht immer so erlebt. Ich habe von anderen Kollegen gehört, also wenn ich vielleicht auch neu da bin, dass es früher anders war. Was ist denn passiert? An welcher Stelle ist das denn passiert, dass du dich nicht mehr wertgeschätzt fühlst? Hat das was mit mir zu tun? Das heißt, wir gehen in einen ehrlichen Dialog. Und nicht, wir arbeiten an, die Pflegeplanung ist nicht gemacht und du musst aber sozusagen dich mit deinen Kollegen absprechen und du springst nicht ein. Das sind alles nur Pflaster, die der uns auch zeigt, mit dem er eigentlich seine Aufmerksamkeit zeigen will und wie verletzt er ist.
Das ist aber wieder die Kunst der guten Ich-Botschaft. Ich finde, das sagt sich immer so leicht, Ich-Botschaften, aber Ich-Botschaften kann man so oder so aussenden. Und ich finde es erstaunlich herausfordernd, wirklich diese Ich-Botschaften, also dass es dann wirkliche Ich-Botschaften sind, weil dann versucht man was zu formulieren und denkt sich, nee, also irgendwie war das jetzt doch wieder so ein halb versteckter Vorwurf. Nee, nochmal anders. Aber das muss man wirklich, wirklich gut üben.
Ja, muss man. Und Olga, mich total, man muss üben, so ist das halt im Leben. Ne? Aber es nützt nichts, wenn ich Führungstechniken übe, die ich nicht anwenden kann. Es macht viel mehr Sinn, sich mit meiner Meinung nach mit weniger zu beschäftigen, aber effektiveren Dingen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich meine Arbeit mache. Also zum einen, weil ich wirklich großen Spaß daran habe, Führungskräfte da hinzubringen. Und ich würde ja sagen, im besten Fall sitzt du als Führungskraft da und hast die Ich-Botschaft doch verklausuliert in eine Du-Botschaft gepackt und sagst währenddessen, stopp, nochmal, Olga, es tut mir leid, ich habe gerade eine Du-Botschaft gesendet, die ich gar nicht senden will. Ich möchte nochmal bei mir anfangen. Ich bin hoch authentisch mit dem, was ich tue. Und ich sage dir, es wird belohnt. Das ist das, was Mitarbeitende toll finden. Ist doch wie bei Kindern. Ne, du weißt, wie das ist. Meine Kinder sind ja auch älter. Da habe ich viele Dinge auch getan, die nicht okay waren und die ich bereut habe. Und dann bin ich immer zu meinen Kindern und habe gesagt, das war total doof, dass ich das so entschieden habe. Es tut mir leid. Das war nur, weil ich wütend war und weil ich und ne so.
Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch so. Und ja. Ich sage immer, für mich ist ein Kind zu haben auch eine Form, also was heißt eine Form, aber es hat einfach zu einer immensen Persönlichkeitsentwicklung geführt. Man muss sich darauf einlassen wollen. Das wollen leider nicht alle. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann finde ich, macht es einen ein Stück weit zu einem besseren Menschen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, das ist jetzt ganz individuell. Ich sage damit auf gar keinen Fall, dass Menschen ohne Kinder das nicht erreichen können. Das ist auf gar keinen Fall meine Intention. Aber auf mich persönlich hat es einfach so gewirkt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und da bin ich dieser Mutterschaft einfach so wahnsinnig dankbar auch.
Ja, und guck mal, das ist echt schön, dass du es sagst, weil im Grunde genommen wäre das nicht viel schöner, wenn wir das in viel mehr Lebensbereichen erleben. Wenn du dir vorstellst, dass du 8 Stunden am Tag oder manchmal sogar länger auf der Arbeit mit Menschen verbringst und führst Menschen. Oder auch wenn du nicht führst, es ist doch total schön, wenn wir sein können und wenn wir so gesehen werden, wie wir sind und wenn wir uns persönlich entwickeln können. Das ist doch eigentlich das Schönste, was uns passieren kann, dass das nicht nur in unserem privaten Umfeld stattfindet. Und das ist ja auch das, ne, weiß noch, als wir die Masterclasses jetzt kreiert haben. Das war ja eigentlich auch so die Grundidee, dass ich gesagt habe, darum geht's eigentlich. Also das so aufzubauen, dass die Leute nicht mit Wissen zugeschüttet werden, was sie alle haben. Die meisten Führungskräfte haben ein unglaubliches Wissen schon bekommen, in Kursen, in allem. Sondern vielmehr zu sagen, wir nehmen mal das ganze Wissen, das ist sowieso wie ein Gepäck bei dir, und jetzt fangen wir nochmal an, eher ins Fühlen zu kommen. Was sind denn die konkreten Situationen? Nur, ich habe ja eben gesagt, die Wut und die Angst ist es. Die Angst lähmt uns so sehr. Ich habe gestern einen Anruf bekommen als Beispiel von einer Geschäftsführerin, mit der ich schon gearbeitet habe, die super, also die wirklich mittlerweile super führt, und sie hat gesagt, ich hänge bei einer Mitarbeiterin, ich komme nicht weiter. Und 3-4 Fragen haben geholfen, und ich habe mit ihr sozusagen gehört und habe es ihr natürlich dann als Coach rübergemittelt, dass sie es selber erkannt hat, dass die Angst sie lähmt. Ne, weil sie gesagt hat, ja, aber wenn wir das dann tun, die hat so einen hohen Einfluss auch außerhalb, was denkt dann, ne, wie wird die dann über uns reden? Das heißt, die war nicht mehr klar in der Führung. Die Angst hat sie plötzlich im Gespräch gemerkt und hat auch gesagt, ah ja, jetzt habe ich es klar. Jetzt habe ich es klar. Die Angst hat mich aufgehalten, klar zu bleiben, was sie bei allen anderen konnte.
Ja, wieder eine Parallele, ne, zur Kindererziehung, dass man klar, also ich möchte jetzt nicht sagen, Führungskraft sein ist wie Kindererziehung, weil Mitarbeitende keine Kinder sind. Aber dennoch ist es auch in der Kindererziehung super wichtig, klar zu bleiben, auch für die Kinder, super wichtig. Und ja, so ist es dann vermutlich als Führungskraft auch, dass man wenn der innere Kompass durcheinander geht und durchdreht, dann merken das die Mitarbeitenden.
Genau, und es ist echt schön, dass du das gerade gesagt hast. Ich meine, ehrlich, ich bekomme so oft gesagt, das ist wie im Kindergarten hier, die verhalten sich wie kleine Kinder. Und ich sage dann immer, sie sind natürlich keine Kinder, das stimmt auch, aber das Verhalten ist manchmal wirklich kindlich, und es liegt daran, dass diese Menschen in ihren Emotionen wirklich oft im inneren Kind stecken. Ist ein großer Teil meiner Arbeit mit Menschen, also ich arbeite mit vielen Führungskräften auch in Einzelsettings an deren inneren Kind.
Aber es ist ja auch menschlich, ne? Ich meine, wir sind ja alle mal Kinder gewesen, wir wurden alle irgendwie geprägt, wir haben irgendwelche Erfahrungen gemacht, die uns sehr geprägt haben. Und natürlich nimmt man die ja auch mit ins Erwachsenenleben. Und wenn da nie eine Aufarbeitung stattfindet von ja Themen, die einen einfach belasten und die einen irgendwie reagieren lassen, die dazu führen, dass man sich in bestimmten Situationen vielleicht machtlos fühlt, ohnmächtig fühlt und dann einfach um sich schlägt, sage ich jetzt mal, ne? Dann kann man ja auch andere Menschen nicht führen.
Total, total. Genau, und das ist im Prinzip auch das, ich sag mal, das, was ich in meiner Arbeit machen will oder auch in den Masterclasses, die wir jetzt geplant haben.
Genau, da kommen wir jetzt mal da drauf.
Ja, okay.
Stichwort Masterclasses, nämlich, lieber Marc, du bist ja Coach bei uns in der New Care New Leadership Community, eine kleine Eigenwerbung jetzt hier an der Stelle. Das ist unsere Community für innovative Führungskräfte aus der Altenhilfe, und neben Präsenzveranstaltungen macht Marc da auch die digitalen Masterclasses, und da arbeitest du an welchen Themen?
Da arbeite ich erstmal an den Blockaden, denn darum geht es genau. Das heißt, das sind ja so 3 Stunden, die wir immer haben, und ich mache da auch einen kleinen Input zu einem Thema, aber ich sag mal, die Hauptthemen sind so, wie gehe ich mit Widerständen um? Was mache ich eigentlich mit Blockaden? Was ist, wenn ich immer wieder ins Drama gerate mit Mitarbeitern? Weil das sind so die Klassiker. Oder was sind Energiefresser? Weil es gibt wahnsinnig viele Energiefresser, gefühlt. Tatsächlich ist es nicht so, ich nehme mal direkt hier sozusagen den Druck raus, ja. Es sind meistens viel weniger, die aber eine riesen Macht haben. Und genau darum geht's. Wie gehe ich mit denen um? Dafür muss ich, und das machen wir in den Masterclasses, einen kleinen Input bekommen, dass man ein Mini-Theorieverständnis hat, aber davon will ich gar nicht zu viel, sondern dann anfängt, das theoretische Verständnis in das eigene Fühlen und Wahrnehmen umzusetzen, in eigene echte Fälle einzuordnen, um daraus eine neue Lösung zu entwickeln und dann zu überlegen, wie könnte ich jetzt neu handeln. So. Und das machen wir echt in den Masterclasses, die sich immer, also das kann ich schon sagen, immer in jedem der 6 Termine mit den Emotionen natürlich beschäftigen werden, weil das ist der Hauptpunkt. Ja, und ich glaube, das wird ganz spannend, da werden wir eine ganze Menge mitmachen können. Also es geht vor allen Dingen darum, sich selbst wahrzunehmen, zu spüren, die eigenen Möglichkeiten zu erkennen und vielleicht auch mal einen kurzen kleinen Schmerzenmoment auch zu erleben, ja, weil es macht keinen Sinn, wenn man immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen zudeckt, sondern auch zu merken, ja, stimmt, da ist ein Teil von mir. Wir werden Einzelcoachings machen, also auch einen echten Fall bearbeiten, vielleicht auch 2. Wir werden auch als Gruppe mal an Dingen arbeiten, an den klassischen Glaubenssätzen. Warum, ne, handle ich vielleicht, ist das mein Hauptglaubenssatz? Also sowas machen wir, also du merkst schon, das ist ein Thema, das liebe ich. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen.
Und ich sage nur, keine Angst vorm Fühlen. Nein. Weil nur wer fühlt, wer wirklich das zulässt, kommt weiter. Wer nur denkt, der kommt, das bringt einen dann auf Dauer nicht weiter. Man muss ins Fühlen kommen. Und deswegen, ich freue mich wahnsinnig doll auf die Masterclasses. Ich darf ja auch dabei sein. Und ich bin da wahnsinnig gespannt und ich freue mich da extrem drauf. Ja, genau.
Ja, freue ich mich auch. Und ich habe schon gestern noch in meinem Kalender gesehen, der erste Termin steht ja bald an. Und ja, das wird, also ich glaube, das wird gut, weil ja, ich merke es ja immer wieder, ne, das, was ich da mache, das mache ich so oft. Und wir gucken einfach mal anders drauf. Ist ganz spannend. Also viele kennen mich ja auch schon sozusagen, auch Leute aus der Community kennen mich schon. Und ich glaube, das Wichtigste ist mir, und das ist an der Stelle wichtig, mal nicht klassisch drauf zu gucken, sondern aus einer anderen Perspektive dahinter zu schauen und zu erleben, dass es doch noch einen anderen Schlüssel gibt und dass wir super selbstwirksam sind und dass wir gar nicht so viel Angst brauchen und dass Emotionen echt unsere Superkraft sind. Und das machen wir.
Amen, sage ich dazu nur.
Schön.
Und wer jetzt interessiert ist, wer Führungskraft aus der Altenhilfe ist und Marc auch mal erleben möchte in diesen Masterclasses, der kann sich ja mal über die New Care Leadership Community informieren. Ich packe da den Link in die Shownotes. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und euch das alles mal durchlesen. Und ja, da ist auch Marc in 6 digitalen Masterclasses übers Jahr verteilt dabei. Und ich freue mich da, wie gesagt, wahnsinnig drauf. Und Marc, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war ein super schönes Gespräch. Ich gehe jetzt total beschwingt in den Arbeitstag rein. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir auch, Olga. Du hast es mir leicht gemacht, weil das hat Spaß mit dir gemacht. Mit dir kann man das Thema in einem Ping-Pong super auflösen. Und du bist ja auch in den Masterclass dabei und dann bekomme ich auch deine Unterstützung. Da freue ich mich drauf.
Wenn du die haben möchtest, sehr
Ja.
gerne.
Ja, das machen wir.
Super, Marc. Dann wünsche ich dir noch einen sehr schönen Tag und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ja, falls ihr Feedback habt für uns, für mich, dann gerne über LinkedIn. Olga Sophie Endolat, Marc ist auch bei LinkedIn, Marc Benerscheid. Und ja, wir hören uns.
Vielen
Tschüss.
Dank, schönen Tag.